Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Ich war das letzte Jahr in Griechenland und war auf der Insel Zakynthos. Genauer gesagt war ich an der Tauchbasis Nerosport. Und die fleißige Zuhörerschaft unter euch, denen wird das jetzt nämlich schon was sagen. Denn im Tauchkistenwissen, die Folge 192, Tauchkistenwissen 22 vom letzten Jahr, dort hat Dennis bereits einen seiner Tauchplätze schon beschrieben und hat so einen kleinen Einblick gegeben. Jetzt kommt das Gespräch, das ich mit Dennis geführt habe, während ich eben dort war. Und ich muss sagen, ich wusste nicht ansatzweise, was mich dort vor Ort erwartet und war umso mehr geflasht, was ich dort vorgefunden habe. Ich würde es fast nennen, ja, so eine kleine Perle im Mittelmeer. Das Wasser, oh mein Gott, also ich weiß, ChatGPT, KI nutzt gerne das Wort kristallklares Wasser und ich kann es bei Gott nicht mehr hören. Aber, oh mein Gott, ist dieses Wasser kristallklar. Es ist unfassbar. Aber ich möchte euch jetzt in diesem Solo-Talk nicht so viel schon verraten, sondern wünsche euch jetzt viel Spaß im ersten Teil des Vierteilers. Ja, es werden wieder vier Teile werden, mit Dennis von Nerosport. An der Stelle noch ein ganz kleiner Hinweis. Zum Anfang des Gesprächs ist es sehr windig. Wir sind aber irgendwann umgezogen um die Ecke und dann ist das ganze Gespräch nicht mehr so windig. Also haltet durch, der erste Moment ist erstmal blöd, man gewöhnt sich aber dran, der Mensch kann sich an Dinge gewöhnen und später im Gespräch wird es dann windstiller. Beschreib mal, wo wir sind, bitte.
Wir sitzen hier wunderschön am Meer, genießen die Aussicht und nehmen eine schöne Podcast-Folge auf.
Fisch, ja? Fisch solide. Bereit? Oh, mein Kaffee.
Klar. Hey,
Coffee. Und meine Unterlagen.
Ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Hä? Was soll ich jetzt sagen? Was soll,
gar
ich,
nichts.
Soll ich irgendwas erzählen? Stellst du Fragen oder so einfach?
Chillen erstmal ist gut. Chillen erstmal. Da ist natürlich gerade voll der Wind.
Aber wie gesagt,
Wind,
das interessiert uns ja überhaupt nicht.
Das ist gut, ja. Hast du auch Wind hier in Griechenland, Dennis? Eigentlich nicht, ne?
Also, nee, also zumindest nicht so, dass wir irgendwie, dass das Tauchen verhindert in dem Sinn. Das ist sehr selten. Also die griechische Küstenwache, die sagt ab 6 Windstärken. Das machen sie ja jetzt in Ägypten ein bisschen, gibt es ja keine genauen Angaben in Ägypten. Da sagen sie im Moment, ab bestimmter Windstärke sagt die Küstenwache oder wer auch immer oder das Militär, es darf nicht rausgefahren werden.
Die Basen haben die Verantwortung,
das ist richtig, genau. Aber ich meine, es gibt immer noch ab einer bestimmten Windstärke, aber es kann dir keiner sagen, was die bestimmte Windstärke ist. Jetzt kommt Opa Janni bestimmt. Ah. Kalimera, Kalimera. Na, solo diso, emis kathomaste so, yati kanume kati tetio, thelume ligo isichia. Hola, καλά, hola, καλά. Ο Γιάννη, αυτή είναι η Άνια, κύριε Άνια.
Άνια, hi.
Καθίστε, έρχεται τώρα
ο Γιάννης. Εντάξει, εμείς με την ησυχία που έχουμε, ωραία θέα, μια χαρά είμαστε. So, und ja, also es kann dir keiner sagen, was ist die bestimmte Windstärke. Zumindest stand es so drin und bis jetzt konnte es mir ja noch keiner sagen. Aber ist auch egal. Also hier ist es so, dass wenn wir eine Windstärke von 6 angesagt haben in unserem Gebiet, dann gibt die Hafenmeisterei ein No-Go raus quasi für alle Gewerblichen. Privat kannst du machen, was du willst. Wenn du dein Boot versenkst, bist du selber schuld.
Privat brauchst du auch keinen Führerschein, ne?
Bis 30 PS ist Führerschein
okay,
frei.
So kleine Boote.
Ja, ab dann kannst du, wobei das auch, so leid mir das ja tut, also das ist ja schön für die Touristen, aber mit 30 PS kannst du ganz schön viel kaputt machen. Kannst auch Leute umfahren.
Ja.
Oder Schildkröten. Wenn du das ja hier siehst, wir gucken jetzt hier auf das Marineschutzparkgebiet raus, eigentlich zwischen da und der Insel ist eine Geschwindigkeitsgrenze von 6 Knoten,
das ist,
was nicht schnell ist.
Ja.
Und wenn du gleich siehst, was da passiert, es gibt so viele tote Schildkröten wie schon lange nicht mehr.
Ehrlich?
Propeller, sonst was. Das ist immer dieser Zwiespalt zwischen Tourismus, also Geld verdienen und Naturschutz. So.
Schwierig.
bekannt für die Schildkröten. Wir haben auch viele und treffen sie ja sowohl beim Tauchen, also hier beim Schnorcheln überhaupt kein Problem. Beim Tauchen ist es eher, weil die sich nicht unbedingt in unserem Gebiet aufhalten. Aber die sind gefährdet einfach durch den Tourismus auch. Also wenn man könnte hier, ist eigentlich Aufgabe der örtlichen Behörden, deutlich mehr kontrollieren, Strafen aussprechen. Weiß ich nicht, wenn da jetzt die Hafenmeisterei, muss ja nicht jeden Tag sein, aber jeden zweiten, jeden dritten Tag stehen würde, da würden die sich schon mehr, dran halten, ne? Ja, so.
Kommen die Leute aktiv her wegen Schildkröten gucken? Nein, ne? Sie wissen, dass es die Schildkröten gibt?
Ja, sie wissen, dass es Schildkröten gibt. Ich kriege auch jede Menge E-Mails, wenn jetzt mal Leute kommen, wir möchten gerne mal schnuppertauchen oder wir möchten mal dies und das. Und am liebsten würden wir Schildkröten sehen. Weil natürlich diese Insel bekannt ist für Schildkröten und so. Was gar nicht so bekannt ist, ist, dass sie auch hier Robben, die letzten Mönchsrobben, eine der letzten Destinationen sind, wo Mönchsrobben auch sich aufhalten.
Ich wusste das auch nicht zum Beispiel. Als du das gesagt hast, bin ich aus den Wolken gefallen. Aber es ist gerade nicht die Zeit, ne?
Doch, aber auch nicht hier in dem Gebiet. Das heißt, auf unseren Nordtouren zum Beispiel, wo ja alle Steilküste ist, viele Höhlen, und die sind hauptsächlich in den Höhlen, wo hinten Strand hochgeht, für ihre Jungen aufziehen und so weiter. Schön. Und dann oben im Norden zum Beispiel auch, da ist eine, die mehr oder weniger relativ sicher oben an der Nordspitze auch immer ist. Also die sind schon recht bekannt. Gibt es noch so ein, zwei Stellen in Griechenland, aber mehr auch nicht. Ne?
Krass, wusste ich auch nicht, ja.
Ja, aber also E-Mails kriegst du, ja, wir würden gerne mal auf jeden Fall Schildkröten sehen, und dann muss ich den Leuten eigentlich schreiben, also es gibt zwar eine Chance, eine Schildkröte zu sehen, aber die ist, um ehrlich zu sein, recht gering. Nein. Du hast aber, was ich gerade gesagt habe, mehr oder weniger garantiert, gerade jetzt zu der Jahreszeit, Chance, eine Schildkröte beim Schnorcheln zu sehen. Weil die sich hier überall im Flachgebiet aufhalten, wo wir hier so ungefähr sitzen, da Richtung, sag mal noch so, Richtung den Inseln da hinten, die zwei kleinen da. Und hier mit dem Schnorchel reingehen,
die Chance
kein
ist
Ding. Nein, also ist auf jeden Fall, Chance ist da deutlich höher.
Du hast doch gar nicht gesagt, wo wir uns befinden gerade. Mach doch mal, zeichne doch mal eine Landkarte und sag, wo wir sind, damit Leute, die jetzt zuhören, grob wissen, wo wir uns
befinden. Soll ich sagen, was ich jetzt machen würde?
Ja.
Jetzt machst du die Augen zu, guckst in die Richtung, machst die Augen auf und dann denkst du dir, ist das schön hier. So, ne, so, das ist, also für mich, wenn ich das sehe, bin ich hier an einem, glaube ich, der schönsten Orte. Das ist der Opa Janis. Ja, so Janis.
Gala. Gala.
Hola, Gala.
Gala.
Aftini, Janja.
Calimera, calimera.
Hallo.
Mis cano me ligo, ligo di afimisi, so, cani radiofono le metora.
Ne,
ήρθαμε γιατί ξέρω ότι εδώ τώρα είναι η ησυχία. Πιούμε ένα καφέ, έχουμε ωραία θέα και μιλάμε.
Ωραία, καλά κάνετε. Τι να σας κοιράσω, τι θέλετε, τι.
Νομίζω είμαστε μία. Μήπως έχεις. Mensch, wie heißt?
Ich habe keine Ahnung.
Portokali.
Nee.
In einer Butteri Portokala.
Chimo,
ne?
Chimo, fresco, ne? Fresco.
Boah, όχι κανονικά. Portokala.
Portokala.
Er bringt uns noch ein Glas Orangensaft.
Oh, wie süß. Auch ja. Oh, sehr niedlich. Ja. Das ist ganz kurz, also das ist, die haben jetzt hier dieses Restaurant.
Genau, Kaffee. Er ist der Besitzer quasi.
Mhm.
Quasi so urgriechisch.
Mhm.
Ja, das heißt.
Also sie leben quasi dann.
Oben drüber. Du kannst eigentlich sagen, alle Griechen, die so alteingesessen sind, die haben. Ich will jetzt nicht sagen viel Geld, aber sie haben viel Land. Und das Land ist mittlerweile sehr viel wert.
Ja.
Du warst früher hier vor, weiß nicht, 20 Jahren, wurde da hinten Marassia, wo die ganzen Villen stehen, wo immer vorbeifahren, hast du für 10.000 Euro Land gekriegt, da zahlst du jetzt 200.000 Euro für.
Ja.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ein bisschen Geld dabei. Ne? Dann, so.
Tja.
So, also.
Wo wir sind?
Wo wir sind? Wir sind auf der schönen Insel Zakynthos in Griechenland. Ist eine der ionischen Inseln auf der Seite von Korfu, für die Leute, die es nicht so wissen. Denn Zakynthos ist eigentlich nicht so bekannt. Ist nämlich eine recht kleine Insel. Das heißt, ionische Insel, wenn ich mir Griechenland vorstelle, guck auf die Karte, linke Seite, ganz oben ist Korfu und wir sind ganz unten im Süden. wir selber sitzen im Süden der Insel, ist ein kleiner Ort, Limnikeri. Kein Tourismus, kein Massentourismus, schön ruhig, haben zwar zwei kleine Bars, wir haben auch Supermärkte und Tavernen, wo man abends schön essen gehen kann, aber es gibt keine Diskotheken, es gibt keine zig Cocktailbars, kein Remi Demi, das kann man haben, wenn man will, fährt man 10, 15 Kilometer weiter, aber bei uns ist in der Regel schön ruhig. Ja. Ja. Okay, fand das auch gut.
Danke.
Ich kann es nur mal parabeln.
Danke.
Die Portabel,
Ne, tu vgala me, γιατί κάνει λίγο θόρυβο.
Ναι.
Δεν πειράζει, να το βάλουμε ξανά.
Όχι. Έχω τη σφεδόνα, πάνε και οι σπουργίτες και τρώνε τα τσίκα του τσιγιά.
Also kein Massentourismus.
Genau.
Es gibt ein paar Bars, da ist auch was los. Du hast einen Strand.
Man kann abends schön sitzen, mal einen Cocktail trinken. Du hast einen Strand.
Du kannst den Sonnenuntergang auch vor allen Dingen sehen, das ist wichtig. Der Sonnenuntergang.
Der ist oben in Keri.
Der ist oben, genau.
Bei uns kannst du den Sonnenaufgang sehen. Der geht meist jetzt im Sommer direkt über dieser schönen Insel, die wir vorgelagert haben. Maratonisieren, Schildkröteninsel. Jetzt kommt der Irrtum mit den Schildkröten nämlich. Da sagen sie ja immer, wir möchten gerne an der Schildkröteninsel tauchen gehen, weil da gibt es so viele Schildkröten. Nein.
Wie sieht so aus?
Sieht so aus wie die Schildkröte. Ja, es gibt dort Schildkröten, weil da auch der Sandstrand ist, wo die zur Eiablage in die Bucht kommen. Also alles, was wir hier vor uns liegen haben, ist quasi Sandstrand. Also nicht bei uns im Ort, sondern halt so auf Entfernung. Und da gehen die Schildkröten im Frühjahr hin nach der Paarung, legen ihre Eier ab. Und jetzt so August, September ist dann Schlüpfzeit. Und unter anderem eben auch an der sogenannten Schildkröteninsel. Aber der Name kommt vom Shape und nicht von
der Form an sich.
Ja, von der Form an. Ne?
Da fährst du aber auch mit der Nachttauchgänge hin, richtig?
Da fahren wir auch zum Nachttauchen hin. Da fahren wir einen normalen Übertag-Tauchplatz quasi, oder zwei sogar. Und einen Nachttauchplatz, den wir gemacht haben, den wir machen regelmäßig, zweimal die Woche in der Saison. Vor- und Nachsaison vielleicht einmal die Woche, aber in der Hauptsaison zweimal oder auch dreimal können wir es anbieten. Gibt natürlich mehrere Tauchplätze, die man nachts machen kann, wobei aber Maratonisi sich doch als ein sehr guter Nachttauchplatz herausgestellt hat, sowohl vom...
Jetzt ist gerade der Wind ganz toll.
Was man so sehen kann, also...
Zu laut. Es tut mir leid.
Ich mache nichts, wir trinken gemütlichen Kaffee und alles ist gut.
Ja, komm, lass uns den Tisch rüberziehen.
Noch ein bisschen Aussicht.
Ja. Feigen, was? Feigen, ne? Wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Natürlich, was denkst du denn? So.
Jetzt aber.
Nachtauchen, ja, Nachtauchen machen wir da natürlich. Ist die Beschaffenheit. Ist auch sehr gut, weil wir da keine Risiken haben. Nachttauchen willst du ja wenig Risiken haben. Also kein Steilwandhöhle, sonst was, wo sich irgendwer hin vertauchen kann. Und das ist da alles gegeben, nicht so tief und so. Viele nachtaktive Tiere.
Bärenkrebse.
Bärenkrebse, alles was zur Oktopusfamilie gehört. Oktopoden und Sepia und wenn du Glück hast, Kalmari. Und generell ja alles Krebsgetier und... Was haben wir noch? Muränen. Also Mittelmeer ist ja eigentlich recht viel nachtaktive oder Tiere, die auch nachts aktiv sind. Und deswegen hast du da neben dem netten Erlebnis, hast du auch unter Wasser eben viel immer zu sehen. Also und wir haben einen tollen Sternenhimmel. Wir sind ja jetzt hier gerade bei der Morgen. Ne? Also wir haben heute den was?
10. Heute ist der 11. August.
11. Ich glaube, heute soll es anfangen. Ne? Ist ja diese genau. Sternschnuppen.
Morgen ist dann Dienstag. Morgen ist der 12. Da hast du Nachttauchen.
Ach, korrekt.
Und in der Nacht vom 12. auf 13. hat man die Chance, 100 bis 200 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen.
Ja. Und bei dem Sternenhimmel, den wir haben, naja, siehst du schon ein paar zumindest.
Der Mond muss ein bisschen weg. Er stört.
Wer muss weg?
Der Mond.
Der Mond, ja. Wir hatten Vollmond, ja.
Ja.
Gestern, glaube ich. Ah, wird schon.
Ich finde, dass die Nachttauchgänge im Mittelmeer, dass die, weil alle mal so logischerweise rotes Meer und keine Ahnung, ich finde, dass du die Menge an Dingen, die du siehst im Mittelmeer, ist von dem, wie viel du siehst, mehr als im Roten Meer oder anderswo, finde ich.
Findest du den im Roten Meer so toll?
Ich finde Nachtrag im Roten Meer wirklich schön.
Also ja, ich meine, du hast Chance auf spanische Tänzerinnen und so. Diese Haarsterne und so, die dann nachts sich breit machen, das genau. ist natürlich toll.
Das
und
kannst du im Mittelmeer ja auch haben.
Klar, bisschen fluoreszieren okay. vielleicht irgendwas und so, aber sonst.
Die Menge mit Muränen und klar hast du jagende Muränen und so und. Aber ich finde so die Menge, die du sehen kannst, ich finde es im Mittelmeer ist am schönsten. Für dich schon.
Vom Nachts, ja, ja, natürlich. Ne? Man muss natürlich so fair sein und auch sagen, das tropische Meer, Rotes Meer oder so, ist natürlich schon toll, was so die Vielfalt an Fischen etc. angeht, Korallen und so, wenn sie jetzt gerade ein bisschen leiden, aber nichtsdestotrotz ist es ja immer noch ein schönes Gebiet. Kann man aber nicht miteinander vergleichen.
Nee, das sind sehr verschiedene Destinationen. Ich vergleiche auch nicht die Antarktis mit der Sahara und beschwere mich, dass ich keine Giraffe sehe in Antarktis.
Nicht? So.
Nee, also ich mache das nicht. Es gibt vielleicht Leute. Ja. Wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen, Dennis. Ja. Wir sind jetzt so ein bisschen kreuz und quer eingestiegen. Ich liebe das ja sehr in meinem Podcast. Das ist ja auch mein Podcast. Wir haben uns jetzt noch gar nicht darüber unterhalten, wer du eigentlich bist und wie du zum Tauchen gekommen bist und warum du hier in Griechenland als Deutscher eine Tauchbasis hast.
Mein Vater ist schuld.
Und dein Vater ist schuld?
Vater ist schuld. Vater hat irgendwann gesagt, vor nächstes Jahr 40 Jahre, ja, nächstes Jahr ist großes Jubiläum, 40 Jahre, hat mein Vater gesagt, er hat auf dieses Hamsterrad in Deutschland, er hat früher auf Montage gearbeitet, hat er keinen Bock mehr und wollte ausbrechen, hat dann quasi, vielleicht wird er das ja noch erzählen, kommt ja auch noch mal irgendwann zu Wort und so, also wie das alles dann abgelaufen ist, so genau, da war ich viel zu klein, also ich war irgendwie 5, mein Bruder 7 oder so. Und dann haben sich meine Eltern damals getrennt und mein Vater ist dann in die weite Welt und hat, so wie er das erzählt, hat er irgendwo was gesucht, wo er eine Tauchbasis aufmachen konnte. Also es war schon sein Hobby und er wollte gerne raus aus Deutschland, wollte eine Tauchbasis aufmachen. Und kurz und knapp hat hier quasi den Ort gefunden. Wie er den gefunden hat, wird er mit Sicherheit selber erzählen
auch. Ja, da kommt er mal zu Wort.
Genau. Hat gesagt, hier mache ich was auf. Haben sie natürlich alle erstmal hier belächelt. Denn man muss sich jetzt mal vorstellen, das war ja 1986. Der Tourismus in Griechenland war generell noch nicht so ausgeprägt. Und hier auf der kleinen Insel, da war der Flughafen damals noch im Bau. Und es gab die Entscheidung, ob der national oder international wurde. Und wäre er national geworden, hat mein Vater gesagt, macht er nicht. Er ist aber international geworden, weil er natürlich gerne die Direktflüge hier runter gehabt hätte. Oder hatte dann. Und damit hat er gesagt, ich mache was hier auf, aber er hat natürlich überhaupt keine Infrastruktur gehabt. Er ist als Ausländer hier runtergekommen und da sind die Griechen schon erstmal skeptisch gegenüber gewesen, gerade auch Tauchen. Ja, die kennen alle hier das Freitauchen und Harponieren ist ja in allen südländischen Ländern, also südeuropäischen Ländern, eine Volkssportart. Das kann sie schon, aber so mit Flasche tauchen und wie auch immer, da, und da willst du mit Leuten, da das Touristen kommen. Und, ja, sowas braucht keiner. Ne? Und dann hat er unseren Kapitän damals gefunden, den Jonjo, der ist jetzt seit 4 Jahren nicht mehr da, ist aber über 30 Jahre mit uns gefahren, also erst mit meinem Vater, dann mit mir nochmal so 10 Jahre. War einer der zuverlässigsten Menschen, oder ist immer noch, ist ja noch da, einer der zuverlässigsten Menschen, den man so kennt. Es gab keinen Tag krank, es gab keinen Tag frei, 7 Tage die Woche, morgens auf dem Punkt da. Egal, ob es 2 oder 4 oder 5 Ausfahrten waren, von morgens bis abends, Nachttau und so weiter. Also, ja. Da hat er dann auch Glück gehabt. Mein Vater generell immer gerne, so in so Sachen hat er immer Glücksgriffe dann auch getätigt.
Yeah? Ja, nice.
Ja, so hat das eigentlich alles damals angefangen. Und dann ging das los mit in einem kleinen Ziegenstall. Ich musste mir irgendwo was aufbauen natürlich. Es war ja lange nicht so, wie es heute ist, sondern es waren dann mal 2 Taucher, mal 4 Taucher. Dann wurden es irgendwann 6, dann wurden es 10 und so weiter und so weiter. Und so ist das dann irgendwie entstanden. Dann haben so die Tauchzeitschriften da Wind von bekommen natürlich, dass da irgendwas Neues entsteht. Und es gab dann, lass mich nicht lügen, ich glaube 94 oder sowas in der Unterwasser. Damals den ersten großen Bericht über Zakynthos. Und das hat für uns natürlich auch eingeschlagen wie so eine Bombe. Also heute sind Printmedien ja jetzt nicht mehr ganz so, ich will jetzt nicht sagen, sie sind nicht wichtig, sie sind schon noch wichtig, aber es ist natürlich viel auch Internet,
Social Media
und so weiter.
Sie können sich viel schneller über etwas Neues informieren und es braucht nicht mehr das Print, dass man merkt, ah, da gibt es überhaupt etwas. Ja. Das kann man selbst rausfinden, ja, auch ohne Print. Genau.
Nichtsdestotrotz, ich persönlich mag das eigentlich auch mal so eine Zeitschrift in der Hand noch zu haben und ein bisschen zu blättern. Aber gucken wir das auch viel auch im Internet natürlich, Erfahrungsberichte und so. Naja, jedenfalls kam damals dann großer Bericht und der hat uns natürlich dann auch gut getan, hat natürlich gepusht und da ist Zakynthos zumindest in den Taucherkreisen schon einigermaßen bekannter geworden. Dann hat mein Vater damals, aber auch die Geschichte kann er besser erzählen, weil das hat mit dem Manfred Balzer zu tun, vom IAC früher. Eigentlich mit Hilfe von Manfred ist die Tauchbasis entstanden. Mhm. Weil mein Vater das Geld nicht hatte, dass die Tauchbasis sozusagen zu gründen, war der Manfred damals der geglaubt hat, das ist möglich und hat Geld gegeben für die Tauchbasis. Okay. Haben auch auf unserer Website so eine Geschichte stehen.
History.
Und da wird explizit dann der Manfred auch erwähnt als Danke und so weiter, was also damals, was eigentlich ohne ihn in dem Sinne jetzt damals die Gründung nicht möglich gewesen wäre. Deswegen sind wir dem Manfred und jetzt natürlich auch Henrik und also IAC immer noch sehr verbunden und sind ja jedes Jahr immer noch auf der Messe auch beim IAC am Stand. Und ja, so ist das Ganze damals entstanden.
Ich will kurz eingrätschen, die ganzen Berichte, also es gab ja nicht nur den ersten Bericht, sondern es sind dann viele gefolgt von verschiedenen Printmedien, die sind bei dir alle auf der Website hinterlegt.
Die sind
oder ein großer Teil. Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber da sind auf jeden Fall einige hinterlegt.
Genau, das heißt, also von denen, die wir wissen, sagen wir das mal so, die sind alle hinterlegt. Da können die Leute sich das gerne im Nachhinein auch nochmal angucken. In unserer Download-Area hast du die verschiedenen Artikel von Tauchen, Unterwasser, Sportdiver, auch englischer Sportdiver damals hat das gemacht, geprintet. Der Sporttaucher, VDST und so weiter und so weiter und so weiter. Also die habe ich alle mal da hochgeladen, damit die Leute sich das, wenn sie wollen, zu Gemüte führen können. Und ab und zu poste ich die PDFs dann auch nochmal über Facebook oder irgendwie sowas, dass man das nachlesen kann. Ja, genau. Ne?
Schön. Das heißt, bist du hier geboren worden oder dann in Deutschland?
Nein, ich bin in Deutschland geboren. Ich bin auch in Deutschland aufgewachsen. Also dann hatten sich meine Eltern damals ja getrennt. Und dann sind mein Bruder und ich bei meiner Mutter aufgewachsen in Dorsten, ganz kleines Kaff. Also damals war es ein kleines Kaff, heute ist es schon ein bisschen größer. Im Ruhrgebiet in der Nähe, halbe, dreiviertel Stunde von Essen, Düsseldorf, die Ecke. Also Ruhrgebiet auf jeden Fall. Mein Vater kommt aus Bottrop. Also tiefster Pott.
Ach, Pott. Ne?
Pott.
Merkt genau. Man ihm an, immer
ja,
noch.
Ja. Bin dann aber als kleines Kind, ich sag mal mit 6 Jahren, mein Bruder ist 2 Jahre älter, ist hier hingekommen. Hab quasi dann, nachdem das erste Jahr das mal gelaufen war, haben wir das dann hier kennengelernt und damals einfach nur Badespaß und so weiter. Mein Vater hat ganz früher neben Tauchen auch noch Windsurfen und Wasserski gemacht. Und da haben wir heute noch diesen ersten großen Stempel von, wo eben das auch mit drauf ist und so.
Also gibt
noch, ja, genau. Deswegen heißt es ja Nerosport. Ne? Nerosport, Nero ist das griechische Wort für Wasser. Ja?
Ach so.
Also, Thelo ena Nero, ich möchte ein Wasser. Nero ist das Wasser.
Das wusste ich gar nicht.
Deswegen heißt das Tauchcenter Nerosport, also quasi Wassersport.
Mindblowing gerade.
Ne? Ach, clever, ne? So kann man noch was lernen, genau. Und jetzt kommen wir nur noch mal Neraki, unser eines Boot, ja, unser Doppeltankboot. Mhm. Das ist die Verniedlichung von Wasser, heißt also quasi übersetzt Wässerchen.
Ach, wie süß.
Ja. So, und Avra kommt auch noch, jetzt gebe ich es auch noch zu, die frische Brise.
Ach.
Ja. So, okay, das dazu.
Ach, süß.
Kommen wir nachher noch irgendwelche Boote.
Ja, unbedingt. So, du bist also her, hast quasi erstmal Aktionen.
Badespaß.
Spaß, Baden.
Badespaß, Ferien, genau. Sommerferien 6 Wochen, häufig dann auch Herbst nochmal 2 Wochen und so. Hab dann auch früh das Tauchen gelernt. Früher, also es hört sich an, als wenn ich jetzt 60 bin, bin ich ja noch nicht. Ne? Fast Mitte 40.
Erinnerst du dich an den ersten Tauchgang? Noch?
Nein.
Echt nicht?
Nein.
Schade.
Nein. Ich kann mich aber noch an Tauchgänge. Ich hatte früher, wo ich damals angefangen habe mit dem Tauchen, angefangen habe ich mit 10. Im ersten Jahr hatte ich immer noch Probleme mit dem Druckausgleich. Da war das noch nicht so, dass das so einwandfrei funktioniert hat. und hatte also regelmäßig Probleme.
Jetzt auch mal die Tür richtig zu, ja. Danke dir.
Glaube ich. So.
Sonst muss ich noch tausendmal aufstehen hier mit dieser blöden Tür, weil die klappert nämlich. Druckausgleichsprobleme.
Druckausgleichsprobleme hatte ich dann, genau, am Anfang. Und ich erinnere mich noch an einen Tauchgang, wo ich mit meinem Vater auch tauchen war. Und er war mit der Gruppe und unten und so. Und ich hatte Druckausgleich und wollte ihm immer anzeigen. Und er war da unten aber 15 Meter tiefer. Und hat das dann nicht gesehen. Und dann bin ich dann irgendwie aufgetaucht und so weiter. Aber es ist so, an sowas kann ich mich dann noch erinnern. Das sind aber irgendwelche, also ich kann mich
Fragmente
nicht...
Fragmente von Tauchgängen.
Ja, also ich bin ja, wie gesagt, dann mit 10 und dann habe ich ja auch losgelegt mit dem Tauchen eigentlich. Und wenn ich dann im Sommer hier war, dann habe ich halt auch viel getaucht. Und merkt man, ne, dass man viel taucht, dann wird man nämlich blöde. Da wir beide schon viel getaucht haben, sind wir beide blöde.
Du und dein Bruder?
Nee, du
und ich. Ja. Nee, du hast mehr getaucht.
Ja, ich bin blöder als du.
Ja, quasi. Ich bin nur halb blöd.
Jedenfalls, tauchen. Jo, so bin ich früh zum Tauchen. Heute ist Tauchen ja schon ab 8 Jahren möglich.
Früher war das
früher noch nicht. Ne? Früher gab es ja nur den Grundtauchschein, der war ab 10.
Hat der Papa da aufgepasst, dass du wirklich dich an die...
Ja, ich habe... Ja.
Dann hast du schon früh gesagt, du hast Bock drauf. Ich meine, Schnorcheln und so, dann geht man runter als Kind. Ich kenne das alles.
Ja.
Aber wie war da so die Handhabe bei euch?
Doch, ich habe schon... Also ich habe erst tauchen gelernt, als ich es durfte, sagen wir mal so. Ne? Und es hat mir aber von Anfang an getaucht und Spaß gemacht. Und deswegen habe ich das dann eigentlich auch regelmäßig gemacht.
Das heißt, in den Ferien immer wieder runter, immer wieder getaucht?
Ja, eigentlich schon. Ich hatte dann schon mit 14 oder 15 200 Tauchgänge oder irgendwie sowas und habe dann die Krass. Leute hier schon quasi begleitet. Da kommst du natürlich dann in ein Autoritätsproblem, wenn dir so ein Bursche mit 14, 15 sagt, zu gestandenen Männern und Dings, die vielleicht deutlich mehr Lebenserfahrung haben, wir tauchen jetzt mal hier und so und da und die verlassen sich ja eigentlich auf dich. Aber das hat schon funktioniert. Also wenn du da ja die nötige Kompetenz dann auch oder die merken, dass du kompetent in dem Bereich bist, ja, dann wirst du ja dann auch anders wahrgenommen. Nicht nur als der Sohn vom Chef, der keine Ahnung hat, aber jetzt hier irgendwie unter Wasser führen soll. Also ja, und dadurch bin ich dann in dieses Thema Tauchbasis überhaupt auch reingerutscht, sag ich mal, dass ich angefangen habe, dann früh schon zu guiden und so weiter. Und dann war das irgendwann mit 16, 17 war das für mich eigentlich klar, oder es war zumindest klar, dass ich mal sowas beruflich machen will, also Tauchlehrer in dem Bereich. Dass das jetzt natürlich, dass wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, das hätte ich mir jetzt auch nicht so gedacht, muss man mal sagen.
Dass du das in Gänze führst.
Es war schon, oder es ist auch immer noch schön, das war schon so mal in den Gedanken der Traum, das zusammen mit meinem Vater zusammen als Familienbetrieb in dem Sinn zu führen.
Ist
so,
es ja.
Ne? Ist es ja, genau.
Steht also, ja auch für sehr viel Familiarität, ne?
Ja.
Ist das Wort? Ja,
familiäres
Umfeld, auf jeden
Wie auch
Fall.
Immer, genau, ja, genau. Ja.
War das dann für dich eher so ein Nebenjob in den Ferien dann auch, wo du dir ein bisschen Geld dazu verdienen konntest? Oder war das einfach so, Bock, dass du einfach gesagt hast...
Startet ein Flieger oder landet gerade.
So laut? Ach krass. Ja, das ist eine kleine Insel, ne? Ist nicht so riesig.
Nö, die hast du innerhalb von, ich sag mal, einen halben Tag theoretisch, wenn du Gas gibst, hast du einmal umfahren.
Das geht.
So. Ja. Ja, irgendwie 30 mal 24 oder so.
Komm, da wird ein paar B, ist ja süß, ey. Wir haben uns ja so ein bisschen verzogen. Wir sind ja weg von der Basis, damit wir Ruhe haben, weil als Basisbesitzer hast du ja nie Ruhe. Egal wo du sitzt, es kommt immer jemand, hat eine Frage. Wenn du nicht da bist, passiert das eher weniger oder du kriegst Nachrichten, auf die du jetzt einfach netterweise nicht reagierst.
Wenn reagiert, ne?
Genau, deine Uhr reagiert ständig.
Ja.
Genau.
Aber nein, du hast ja klar, also Örtchen hier ist ja wie gesagt nicht schlecht. Ruhe, haben trotzdem schöne Aussicht, aber in der Basis bist du natürlich immer ansprechbar. Ne? Also dann hast du keine 5 Minuten oder 10 Minuten, wo du dann mal, wie wir jetzt hier in Ruhe sitzen kannst, was ja nicht schlimm ist. Ich bin ja gerne Ansprechpartner. Aber wenn man halt mal wie sowas jetzt konzentriert irgendwie was arbeiten will, dann stört das halt in dem Sinne schon, dass man halt, Dennis kannst du mal hier, Dennis kannst du mal da, wie war das so und so weiter, hast du mal einen Moment, so. Dann kann man sowas, wie wir gerade machen, eben...
Schwieriger umsetzbar, ja. Ne? Du hast ja noch eine Ausbildung gemacht.
Hm.
Als Industriekaufmann.
Ja, weil mein Vater immer gesagt hat, entweder machst du Abitur oder Ausbildung.
Echt?
Und da Dennis keinen Bock auf Schule hatte. Dennis war in Essen auf dem Helmholtz-Gymnasium. War schon in der... Von 11 auf die 12 war ich schon, bin aber dann ein Jahr zurückgegangen. Und dann habe ich zum Halbjahr gesagt, kein Bock mehr, ich schmeiß die Schule.
Ach krass.
Meine Mutter war nicht da. Meine Mutter hat zu der Zeit mit ihrem heutigen Mann, der kommt aus unten aus Süddeutschland, noch eine Fernbeziehung, aber die war immer zwischendrin dann weg, mal ein, zwei Wochen, drei Wochen unten in Offenburg bei ihrem Mann und so weiter. Und hat das dann gar nicht so mitgekriegt. Das habe ich ihr dann irgendwann gesagt, als sie dann mal wieder kam.
Übrigens, ich mache doch nicht kein Abi.
Ne, ich habe das dann sein lassen. Ja, fand sie jetzt dann nicht so, war erstmal nicht so begeistert. Aber im Grunde genommen hatte ich ja schon, für mich war jetzt einfach klar, okay, Schule ist nichts für mich, ich mache eine Ausbildung. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann so überhaupt keinen Plan hatte. So, und dann kam ja auch noch der Zivildienst, habe ich Zivildienst gemacht ein Jahr in der Altenpflege. Kann man übrigens immer gut gebrauchen. Ne? Wir machen ja auch nichts anderes wie Altenbetreuung quasi. Ne? So viel Unterschied ist da nämlich nicht, ne? Dabei. Also du betreust,
ja.
Ganz so schlimm nicht, aber
ich weiß, was du meinst.
Betreuung so, ne? Altenpflege, genau so. Und dann habe ich dann zum Sommer hin eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann. Hab zwischendrin nochmal, wo wir vorhin über den IAC gesprochen haben, auch mal ein Praktikum beim IAC gemacht.
Stimmt, das hast du mir erzählt. War das ein Schülerpraktikum oder?
Schülerpraktikum,
krass. Genau. Drei Wochen, drei Monate, wie lange war das?
Nee, ich glaube, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Also Monate waren es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das sind so drei, vier Wochen vielleicht dann gewesen. Und das habe ich damals zu der Zeit gemacht. Jetzt muss ich mich mal...
Man
müsste man so 16 Jahre ungefähr gewesen sein, also 96 bummelig. Und da war gerade der IAC hat ja das, kann man es als zweites Standbein oder wie auch immer betiteln, hat ja den Reiseveranstalter Tauchen und Reisen weltweit aufgemacht. Und die Sabine, ich weiß leider ihren Nachnamen nicht mehr, war damals meine Ansprechpartnerin neben der Ruth.
Die Ruth ist die Frau von Manfred Balzer.
Genau, die Ruth war die Frau von Manfred, ist leider viel zu früh verstorben und auch sehr unverhofft damals. Das hat alle in der Taucherbranche, glaube ich, schon, ja, ich sag jetzt einfach mal hart getroffen oder also
die
man hat es auf jeden Fall.
Ne? Ja. Also was ich so rausgehört habe in vielen Gesprächen auch mit Leuten, ja, du bist beim IAC, ach cool, dass die Ruth so ein Herzstück war. So, die hatte irgendwie für jeden ein offenes Ohr und war für jeden irgendwie so ein offenes Herz einfach. Ne?
Kleiner Wirbelwind, so ähnlich wie du. So, kann man so.
Ich höre einfach nur nicht zu.
Aber klein. Naja, jedenfalls haben wir dann damals eben in dem Reisebüro angefangen, ein Praktikum zu machen. Und habe dann auch ich kenne IAC dann schon dementsprechend lange, auch ein Henrik, der heute Geschäftsführer ist, der ist so 9 Jahre, 10 Jahre, 8 Jahre jünger, irgendwie sowas um den Dreh.
Mein Jahrgang 87er.
Genau. Und wir haben ja eigentlich so ein bisschen die gleiche Story, muss man ja so sagen. Also er ist ja auch als Kind in diese IAC-Geschichte reingewachsen. Seine Eltern haben seine Eltern haben ja den IAC aufgebaut, gegründet, gemacht, getan. Und bei uns war es eben die Tauchbasis. Und er ist mittlerweile Geschäftsführer vom IAC und ich bin Basisleitung hier. Und so hat sich das dann eigentlich so parallel entwickelt. Deswegen haben wir da so Parallelen und verstehen uns dem eigentlich auch ganz gut.
Ne?
Und, genau. Wo waren wir?
Wir waren im IAC.
Praktikum IAC,
Praktikum,
ja.
Und genau. Dann, wie du quasi deine Ausbildung gemacht hast.
Und Ausbildung.
Deine Ausbildung zum Industriekaufmann.
Genau.
Und dann musste er irgendwann so eine Entscheidung getroffen haben.
Die stand schon vor der Ausbildung fest.
Das stand schon fest.
Ich habe die Ausbildung eigentlich nur gemacht, damit ich was in der Tasche habe, weil die Begründung war von meinem Vater, wenn das aus welchen Gründen auch immer mal schief gehen kann, die gleiche Begründung würde ich jetzt meinen Kindern auch geben, wenn die sowas machen würden, weil das absolut richtig ist. Dass man was in der Hinterhand hat.
Was Vernünftiges.
Was Vernünftiges, genau. Mit dem man dann noch irgendwas machen kann. Denn wir sind in Europa, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also wenn irgendwas sein sollte, ist man ja schnell zu Hause. Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo auf den Philippinen oder
Thailand,
sonst was
Indonesien,
irgendwas aufmache. Aber wir wissen alle, wir haben Corona-Zeit hinter uns. wie schnell das gehen kann, ne? Von jetzt auf gleich mehr oder weniger, dass alle Flieger eingestellt werden, sonst was. Und da sind ja nicht wenige Tauchbasen jetzt eher in Fernzielen und so weiter, also die meisten zumindest, auch daran zugrunde gegangen, dass der Tourismus zwei Jahre, drei Jahre gar nicht stattgefunden hat. Also wenn ich jetzt hier an Indonesien und so weiter denke, oder auch Ägypten, ist auch viel kaputt gegangen. Oder unser Nachbar in der Türkei, der Herr Erdogan oder so, der ist ja jetzt auch nicht immer so freundlich zu den Griechen. Da geht es dann um Seegebiete und so weiter und so weiter. Also politische Situation kann man ja nie voraussehen, genauso wie diese Corona-Situation. Wer hätte da ein Jahr vorher gedacht, dass da alles...
Für sowas hast du auch keine Rücklagen, egal was du für eine Basis bist, hätte ich gesagt. Das ist... Also wenn man gut, ich glaube, wenn es so Basen sind im Ausland, die so irgendwie von ein auf die nächste Saison kalkulieren, dann hast
schwer.
Du, dann ist es schwierig, ne? Wenn du natürlich weißt, okay, du bist in Deutschland, in Europa, du hast vielleicht sowieso nur eine Halbjahressaison, ja. Dann kalkulierst du schon mal anders.
Musst du.
Genau. Ne?
Du hast im Grunde genommen, hast du im Mittelmeer, wenn es hochkommt, eigentlich drei, vier Monate, wo das Geld fürs ganze Jahr reinkommen muss.
Ja, hast du ein bisschen Vor- und Nachsaison?
Aber Vor- und Nachsaison, wenn wir jetzt auf eine Bilanz mal gucken würden, ist das plus minus null. Also von dem her, du kommst dann mit dem Monat aus, sag ich jetzt mal, kannst vielleicht auch noch ein bisschen was für den nächsten Monat oder sowas, musst aber trotzdem hast du ja deine Angestellten und hast alles, was so bezahlt werden muss und so. Also hast du eigentlich, sagen wir mal, Juli, August, September, die drei Monate, das sind die Hauptsaison. Bisschen was Juni bis Mitte Oktober, da sind ja auch nochmal Ferien und so. Also die vier Monate ist eigentlich das, wo das Geld dann reinkommen muss für die 12 Monate. Ganz andere Kalkulationen, als wenn ich 12 Monate Saison habe. Und wenn dir dann durch Corona natürlich vielleicht dann auch nochmal eine Saison ausfällt, ich glaube, es war in Spanien so. Die Länder haben das unterschiedlich ja gemanagt gehabt in diesen Corona-Beschränkungen mit Einreise, Ausreise und so weiter. Griechenland hat das eigentlich ganz gut gemanagt. Die haben sehr spät aufgemacht, erste Hauptsaison, und haben dadurch die Hauptsaison mitgenommen und haben dann im Herbst wieder schließen müssen, wo es dann hieß, jetzt hier Lockdown. Spanien hat den Fehler gemacht, die haben zu Ostern geöffnet, weil sie Tourismus haben wollten und mussten zur Hauptsaison aber schließen. Und das war natürlich für viele...
Ja. Hat reingebrettert.
Ja, richtig. Mm.
Ja. Ach, shit.
Genau, also das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber Corona war für uns gar nicht so schlimm.
Okay.
Weil wir mit dem ersten Flieger, der gekommen ist, voll waren.
Ja?
Wir hatten also voll in dem Sinne, wie es denn damals mit den Beschränkungen war. Also es war schon, dass es auch Beschränkungen auf den Booten gab, nur...
X Leute.
Ich glaube 75% mit Maske und Desinfektion etc. Aber das haben wir im Vorfeld auch unseren Gästen über Videos.
Hast du dein YouTube-Video
und so weiter.
Darüber?
Ja.
Und es gibt auch, das habe ich mir heute noch angeguckt, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist sehr interessant, das kann man sich mal angucken. Der Neurosport hat nämlich auch eine YouTube-Seite. Ja. Und da gibt es ein Video mit den Outtakes, das heißt quasi die ganzen Versprecher. Die sind sehr lustig.
Ja, ich das die macht ja auch Spaß eigentlich. Nein, ja, ja. Das war eine schöne Aktion damals. Ja, aber wir haben das eben klar kommuniziert, was da für Regeln sind und so weiter. Und dann konnten die Leute entscheiden, will ich das eingehen oder will ich es nicht machen.
Mhm.
Naja, und da uns oder wir viele Stammkunden haben, waren die da. Die haben gesagt, ich habe die Möglichkeit zu fahren, ich habe zwar die und die Einschränkungen, aber ich weiß, was mich vor Ort erwartet. Ich weiß, wie der Ablauf ist, ich weiß, was die alles machen und können wir hinfahren.
Go for it, ja.
So. Und dann waren wir eigentlich bis Oktober, irgendwann war das Mitte Oktober, waren wir dann wirklich gut besucht und dann kam der Lockdown, hatten wir noch Gäste hier und die haben gesagt, ach, ich mache noch eine Woche hier im Lockdown, bevor ich lieber in Berlin irgendwo
in der Schissbude sitze.
Ja, genau. Ne?
Ja.
Und dann sind die irgendwie nach Hause.
Das ist noch ein bisschen gesprungen. Wir sind ja noch gar nicht, wie dann irgendwann, weil jetzt ist ja so, das ja mit deinem Vater dann irgendwann schon noch gemeinsam gemacht. Und dein Vater ist ja auch noch Teil des Teams. Er fährt ja immer noch Boot. Mhm. Cut, über das Boot haben wir noch nicht gesprochen.
Mhm.
Damit macht er so diese Tagestouren und Familientouren. Ne, diese langen Touren.
Mhm.
Aber ist aus dem operativen Geschäft eigentlich. Also eigentlich macht er nur noch das und du machst eigentlich alles allein. Und irgendwann kam mir der Schwung, dass sich das dann quasi wechselt und ändert und dass es dann heißt, okay, ich übernehme jetzt.
Ja. Also nach der Ausbildung hier runter. Mhm. 2004. Mhm. Und damals dann die ersten Jahre auch immer noch gependelt, das heißt halbes Jahr hier. Tauchlehrer am Anfang, ich sage jetzt mal ganz normaler angestellter Tauchlehrer in dem Sinne. Und das operative Geschäft, so wie du das so schön genannt hast, ja, hat mein Vater schon noch ein bisschen gemacht, aber die Tauchbasis war damals noch so klein, sage ich mal, dass die Lotte das gemacht hat, Büro und so weiter. Und dann hatten wir, ich glaube, wir waren damals 3 Tauchlehrer, 1-2 Guides, wenn überhaupt, und das war's. Oder wir waren nur 3 Tauchlehrer, kann auch sein. Und damit ist es eigentlich gelaufen. Richtig klein, mit einem Boot sind wir gefahren. Das ist die Avra, die ja heute auch noch fährt, wie gesagt. Und das war es eigentlich. Und dementsprechend natürlich auch weniger Gäste gehabt. Das wäre heute gar nicht mehr mit einem Boot machbar, was wir im Moment so oder was wir seit Jahren an Gästen haben. Deswegen haben wir ja verschiedene Boote, die da verschiedenes Portfolio haben und so. Aber damals, 2004, also hier runter, ganz normal Tauchlehrer und dann eigentlich da reingewachsen. Das heißt, dann irgendwann mit der Lotte zusammen Planung übernommen, das Organisieren und so weiter und so weiter. Und jetzt machen wir, oder mache ich das seit, wir haben 2015, 2014, also seit 11 Jahren, mache ich es jetzt quasi eigenständig Organisation, also Tauchbasisleitung im Grunde genommen.
Und ihr habt ja ein ganz, also wenn ich jetzt sage wildes Konzept, meine ich nicht, dass es wild ist, sondern dass ich das total spannend finde. Ihr habt ja das Konzept, dass, und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass für jede interessanten Art oder ja, Kundenart was dabei ist. Mhm. Also ihr habt von Familien mit Kleinkindern, wo die Kinder betreut werden müssen, über Alleinreisende, über Pärchen, über große Gruppen, über große Familien, über Leute, die tauchen lernen wollen.
Findet jeder das Richtige eigentlich.
Bietet ihr alles an. Und das ist ja jetzt erstmal so nicht unbedingt neu. Das gibt es ja an vielen Basen. Ihr habt aber eure Ausfahrten und die Boote danach geplant. Du hast ein Boot, was grundsätzlich immer nur einen Tauchgang macht. Es fährt mehrfach am Tag raus und dann macht man einen Tauchgang. Das heißt, Familien mit zum Beispiel Kiddies, eine Person kann nicht, bleibt vielleicht zu Hause, bleibt mit den Kindern am Strand, einer geht tauchen, aber man hat nicht den Zwang, den ganzen Tag auf dem Boot zu sein, sondern man kann tatsächlich so ein bisschen variabel sein in der Zeit. Dann hast du die Chance, zweimal auf eine Doppeltour zu gehen. Das heißt, das kann man auch timen. Ich finde das ganz, ganz spannend, wie ihr das aufgebrochen habt, dass jeder für sich, je nachdem, wo ich mich befinde, als Gast mit meinem Background auch genau das finde, worauf ich Bock habe. Also ich könnte, wenn ich wollte, hier morgens entspannt ausschlafen, kann noch joggen gehen, kann geil frühstücken bei euch in eurem Dive-In, weil ihr nämlich angeschlossen ja auch noch eine Gastronomie habt und kann dann trotzdem noch 2 Tauchgänge machen und komme auf meine 2 Tauchgänge am Tag und bin nicht gezwungen, unbedingt morgens um 8 fahren zu müssen, wo ich nachmittags keinen Sport mehr machen darf.
Korrekt. Also es gibt ja auch Menschen, die wollen morgens um 8 einfach nicht tauchen gehen.
Genau, ja, gibt's auch.
Viele sagen ja auch, oh, 8 Uhr, ich habe Urlaub, will ich gar nicht. Ich will erst, wie du sagst, in Ruhe frühstücken und möchte erstmal meinen Kaffee in Ruhe trinken und sonstige Sachen erledigen und ich möchte erst um 10 oder irgendwie sowas mal tauchen gehen oder mittags tauchen gehen. Also es ist natürlich immer so ein bisschen saisonal abhängig.
Natürlich.
In der Vor- und Nachsaison haben wir natürlich nicht 5 Boote, sage ich jetzt mal, die jeden Tag fahren, also 2 Doppel- und 4 Einzelfahrten und so weiter.
Ist ja auch mal angeschlossen oder muss ja auch immer so ein bisschen geguckt werden, wie viele Leute sind da und was ist lukrativ für euch oder wirtschaftlich, klar, das macht Sinn.
Aber auch da passen wir dann schon die Ausfahrtszeiten so an, dass wenn jetzt jemand kommt, der sagt, na, ich möchte eigentlich nur einen Tauchgang machen, der hat die Möglichkeit, nachmittags einen Tauchgang zu machen. Und wenn Leute kommen, die sagen, ich würde gerne so eine Doppeltour machen, also einmal rausfahren für 2 Tauchgänge mit Mittagspause an Bord, dass das nicht morgens um 8 ist, sondern dann eher um 10 oder sowas. Also dann trotzdem können die Leute morgens in Ruhe noch frühstücken oder sonst, bevor sie aufs Boot gehen. Also ja, wir haben ein großes Portfolio, sag ich mal, wie du schon gesagt hast, für jeden so ein bisschen was dabei, egal ob ich als große Gruppe komme, weil groß ist immer in Anführungszeichen zu sehen.
Relativ, ja.
Ja. Aber eine Gruppe von 10 Leuten zum Beispiel ist für uns ideal.
Und weil ich das bei Nerosport so geil fand, gibt es tatsächlich dieses Jahr ultra toll im August die erste Family and Friends Fan Tour nach Zakynthos zu Nerosport Und ich freue mich mega drauf, denn es ist das erste Mal eine Tour, wo wir eben Familien bzw. auch Kiddies mitnehmen. Und natürlich gehen wir da nicht aufs Schiff, sondern wir gehen dorthin, wo sich Kinder, Familien wohlfühlen, wo die Infrastruktur in Gänze gegeben ist. Und das ist in dem Fall eben bei Dennis, bei Nerosport und seinem Team. Ich freue mich drauf. Wenn jemand Interesse haben sollte, dann könnt ihr euch jetzt gerne melden bei mir oder aber auch bei Tour, dem Reisebüro, Tour weltweit. Und dann könnt ihr gerne nachfragen, inwiefern noch Plätze, Flüge und Unterkünfte vorhanden sind.
Weil du mit 10 Leuten kannst du jedes Boot bedienen. Ja, wir haben ja 2 Boote, die haben eine Personenbeschränkung von 12, inklusive Fahrer oder Crew, sagen wir es mal so. Und wenn jetzt eine Gruppe kommt mit 10 Leuten, dann können die Einzelfahrten machen. Das heißt, ich kann morgens einen machen, nachmittags, gehe also von Bord zwischendrin, Mittagsschläfchen machen, sonst was. Ich kann morgens aufs Boot für 2 Tauchgänge, ich könnte nachmittags auf dem Boot für 2 Tauchgänge, ich kann eine Tagesfahrt machen, weiter entfernt mit Grillen an Bord und Sightseeing und auch 2 Tauchgänge und so weiter. Also das ist möglich für jetzt so eine 10er-Gruppe, dann für Familien ganz viel ja die Konstellation, entweder es ist 1 Taucher, ob jetzt Vater, Mutter, wie auch immer, ist ja egal. Oder es sind auch beide Taucher, aber sind seit 8 Jahren nicht tauchen gewesen zusammen, weil Kinder auf der Welt und ich kann das Kind ja nicht alleine lassen. Und auch dafür gibt es dann eben ein Konzept, sage ich mal, das haben wir auch schon, ich muss mich eigentlich wundern, wenn ich das jetzt hier so sage, warum das kein anderer macht.
Liebe Tauchen-to-go-Hörerschaft, das war's also mit dem ersten Teil, mit dem Gespräch von Nerosport. Und der zweite Teil ist auch schon direkt online für euch. Ihr könnt hier also instant weiter bingen. Sagt man das auch so, wenn man nur was hört, anstelle was zu gucken? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der nächste Teil schon online. Und wenn euch das Gespräch jetzt schon gefallen hat, dann tut mir doch gerne einen Gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert. Ich weiß, es ist immer ganz schwierig für mich, diese Call to Actions hier zu platzieren, weil ich es immer ganz strange und komisch finde. Aber für mich und den Podcast ist es immer sehr viel wert, wenn ihr eben diesen Podcast weiterempfehlt in eurer Bubble, unter euren Tauchbuddies und Freunden, die ebenfalls tauchen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und der Podcast kann auch anderen Leuten helfen, vielleicht das ein oder andere, ja, Goldstückchen in der Tauchszene zu finden, wo man vielleicht Urlaub machen könnte. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!